Einen wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert Moin mit einer Überraschungssonderfolge. Die war jetzt gar nicht so geplant und angekündigt, aber das Embargo ist vorbei für Black Myth Wukong und ich bin in der privilegierten Situation gewesen, die ganze letzte Woche schon dieses neue kleine Spiel aus China zu spielen, über das wir heute reden. Und ich habe geguckt und gesehen, meine herzallerliebste Kollegin Elena von der GameStar in diesem Fall und von IGN natürlich und vielen anderen Seiten, hat auch schon fleißig gespielt. In deinem Fall hast du es für die GameStar jetzt getestet. Ich hier für IGN und für Insert Moin. Und deswegen können wir jetzt auch schon zum Embargo-Ende vor Release darüber reden, beziehungsweise unsere, na, ich sag mal, Erst- und Zweiteindrücke zu diesem Spiel vonstatten geben, weil so richtig durch war in diesem kurzen Zeitraum noch nicht möglich. Guten Morgen, Elena.
Hallo, ja, danke für die spontane Einladung. Ich freue mich sehr, einfach jetzt weiter bei Black Myth reden zu können, nachdem mein Test jetzt live gegangen ist. Aber ja, wie du schon sagst, ich bin auch noch nicht durch tatsächlich. Also der Zeitraum für den Test war ein bisschen knapp bemessen und dann auch bei den krassen Temperaturen, die hier aktuell herrschen, war gefühlt auch alles noch mal ein bisschen schwieriger. Deswegen, ja, nach Black Myth ist vor Black Myth in
meinem Absolut. Fall. Ich dachte aber trotzdem, wir reden jetzt schon mal drüber, weil wir haben, weiß nicht, wie viele Stunden hast du gespielt, aber wir haben schon über ein Dutzend Stunden da reingesteckt. Also so, wie gesagt, ganze letzte Woche, kann ich es ja gar nicht genau sagen, müsste ich gleich mal bei Steam gucken, wie lange ich gespielt habe. Aber die ersten zwei großen Kapitel haben wir jetzt beide gespielt. Und das klingt jetzt erstmal nach wenig, aber das ist schon ordentlich viel. Also dieses Spiel ist einfach riesig. 20 Stunden steht auf meinem Counter jetzt bei Steam. Und ich finde, es ist es schon wert, jetzt auch so einen ersten Eindruck zu geben. Wir werden dann natürlich auch noch mal, wenn wir dann weiter sind, hier auch bei Insert Moin im Brunch natürlich und natürlich auch bei dem Test nachreichen, wie sich dann im hinteren Verlauf verändert. Aber die ersten zwei Kapitel, so 10 Stunden, sind auf jeden Fall schon mal sehr viel wert, darüber zu reden. Vielleicht fangen wir ganz, ganz vorne an für die Leute, die sagen, was für ein Ding, Wukong, was ist das? Black Myth Wukong ist eins wahrscheinlich der meistgewünschten Spiele auf Steam gerade. Ein riesiger Hype seit der letzten Gamescom, wo man das erste Mal Gameplay selber anspielen konnte, scheint das die große neue Action-Hoffnung zu sein, wenn ich jetzt so titeln würde wie die GameStar-Titel.
Headline gekauft.
Ja, Headline gekauft. Und ich glaube, das ist nicht ganz unbekannt. Also es ist ein Erstlingswerk von dieser Firma. Und es geht ganz klar in die Action-Richtung und mit ganz starken Souls-Anleihen. Aber so viel kann man jetzt schon mal sagen, alle Leute, die irgendwie der Souls-Formel überdrüssig sind, es ist auch ein Spiel für Leute, die jetzt nicht die größten Souls-Fans sind, weil es sehr viele Sachen, die bei Souls nerven, ja tatsächlich rausnimmt und einige Dinge anders macht. Im Kern ist es einfach ein Character-Action-Game, würde ich sagen, oder?
Ja, also ich habe es dann auch jetzt letztendlich als Action-Adventure betitelt, weil es sich für mich viel mehr nach einem Action-Adventure anfühlt. Also es hat, oder auch nach einem Boss-Rush-Spiel, ist auch eine beliebte Beschreibung für das Spiel. Und das trifft es auch ganz gut, würde ich sagen. Ich glaube, mit Souls-like ist halt immer so ein bisschen schwierig, weil es hat Souls-like-Elemente. Es hat diese Schreine, an denen man rastet und sein Leben wiederherstellt. Es hat diese knackigen Bosskämpfe, es hat dieses soulsige Kampfsystem. Aber abseits der Bosse zum Beispiel sind die Gegner ja tatsächlich nicht so schwierig. Und der Fokus liegt mehr auf dem Erkunden und Entdecken der Welt als jetzt auf den Kämpfen. Anders als jetzt bei den Bossen, wo es dann natürlich ein bisschen zur Sache geht.
Und es hat diese negativen Stressfaktoren nicht, die Souls-Spiele haben, nämlich, dass man irgendwie Progress verliert. Also es gibt keinerlei Bestrafung, ihr könnt so viel sterben, wie ihr wollt. Man muss keine Seelen wieder einfangen, man muss nicht irgendwie vor dem Boss gucken, dass man die nächste Seelenstufe irgendwie erreicht hat, damit man nicht so viel verliert. Ja, da ist ja so eine typische Sache bei Souls-Spielen, dass man noch ein bisschen farmt, um die nächste Stufe zu erreichen, damit man, wenn man dann verliert, kann man einfach in Ruhe sterben, weil man dann nicht jedes Mal sich drum kümmern muss, diese 18.000 Milliarden 12 Seelen wieder aufzusammeln. Also die Mechanik ist hier überhaupt nicht drin. Es gibt keine Seelen, die man verlieren kann. Und deswegen ist es, finde ich, kein Souls-like. Ja.
Genau, also es hat diese Standard-Souls-Mechaniken einfach nicht, die für mich auch zum Genre mit dazugehören. Aber es hat halt so ein bisschen eine Prise davon, wenn man sagt, ja, ich finde eigentlich Souls-Kampfsysteme gut oder ich mag eigentlich tendenziell diese Ideen dahinter. Aber das, also was ja viele haben, dieser Stressfaktor nervt ja viele Leute, was eben, das jetzt auch, glaube ich, ein gutes, sag ich mal, Einsteiger-Souls-like ist, macht für Leute vielleicht, die sagen, ja, ich will so ein Kampfsystem mal irgendwie reinschnuppern, aber ich möchte halt nicht dieses ständig aufs Maul bekommen und dann alles verlieren, weil das ist natürlich auch frustrierend.
Ja, ich finde es allein durch die Geschwindigkeit und die Schnelligkeit, die dieses Spiel in sich trägt, auch sehr viel mehr näher an einem Devil May Cry oder sowas als an einem Dark Souls oder so. Also definitiv. Es ist ein sehr schnelles Kampfsystem. Klar, das hatten wir bei anderen Souls-Spielen auch schon. Aber es gibt zum Beispiel gar kein Blocken. Das ist auch so ein Faktor, der sich ganz stark von Souls-Spielen unterscheidet. Es gibt gar nicht so verschiedene Builds. Also es ist kein Rollenspiel, sondern es ist wirklich ein Character-Action-Game. Du hast diesen einen festen Charakter, der in Anlehnung ist an diese ganze Saga um Journey to the West. Das hatten wir bei Enslaved, hieß das, glaube ich, gell? Dieses
andere
Spiel.
Genau. Ja.
Da habt ihr diese Sage vielleicht schon mal gehört. In China ist es natürlich eine sehr viel bekanntere Sage als hier bei uns. Da ist es wirklich Teil der Folklore, natürlich auch Teil der Tradition. Und diese Journey to the West wird hier ganz, ganz grob aufgegriffen, weil so viel Story hat dieses Spiel nicht, aber diese ganze Bildsprache, die ganze Mythologie dahinter, die Gegner, gegen die wir kämpfen, sind wohl alle in Anlehnung an diese Journey to the West. Und dieser Charakter ist fest. Ihr könnt den auch nicht umbauen. Es gibt keine Schild-Builds oder solche Geschichten, ja, oder auch nicht wie bei Elden Ring oder so. Es gibt kein Fashion Elden Ring hier. Ja? Es gibt kein Fashion Wukong. Es gibt so gut wie kein Loot. Da kommen wir gleich auch noch dazu. Es gibt eine feste Waffe, mit der ihr kämpft. Und deswegen ist es noch weiter weg, finde ich, von Souls-like, weil ihr gar nicht euren Stil anpassen könnt, sondern ihr müsst euch auf dieses Spiel einlassen, das Kampfsystem, so wie es eben vorgegeben ist. Sprich, es gibt kein Blocken, sondern das wichtigste Element ist Ausweichen. Es gibt perfektes Ausweichen, was eine sehr wichtige Mechanik ist. Und es gibt später eine Fähigkeit, die man optional ausrüsten kann. Man muss sie aber nicht nutzen, die dann wie so ein Parry Move fungiert. Die kann man aber dann auch nicht jedes Mal nutzen, sondern hat natürlich Mana-Kosten und einen Cooldown. Also auch das ist eher eine optionale Geschichte. Und das ist schon erstmal ungewöhnlich, wenn man mit diesem Spiel anfängt, wenn man jetzt von so klassischen Demon's Souls-Spielen oder sowas kommt.
Genau, also man darf halt da wirklich nicht mit so einer Souls-Erwartung rangehen. Dann kommt es einem, glaube ich, sehr limitiert vor. Für mich ist es ist wirklich halt wie in einem Action-Adventure, wie jetzt in einem Horizon Zero Dawn, man hat halt die Aloy, hier hat man den Wukong und man hat feste Waffen, feste Rüstungen, alles festgesetzt. Man hat zwar einen Skilltree, also man kann den schon aufleveln, man kann überraschend viel aufleveln, man kann ja diese Stabwaffe auch aufleveln und verschiedene Stile ausprobieren. Das hat dann eher was von Nioh, dass man sagt, ja, man hat irgendwie einen Säulenstil mit, dann klettert er auf den Stab drauf, statt auf.
Sieht sehr witzig aus übrigens.
Ja, es sieht fantastisch aus. Sehr Balanceakt, sagen wir es mal so. Und damit kann man halt zum Beispiel dann natürlich Flächenangriffe auf dem Boden entgehen. Und wenn man dann einen anderen Stil ausrüstet, hat man dann wiederum einen schweren Angriff, der dann gegen andere Gegner wieder gut ist, aber der ist vielleicht ein bisschen langsam. Also man kann da dann schon ein bisschen variieren. Und wie du schon sagst, diese Zauber spielen noch eine große Rolle, da kriegt man mit der Zeit immer mehr. Und die sind halt sehr, sehr mächtig, aber die verbrauchen eben auch sehr viel Mana. Das heißt, realistisch gesehen kann man die vielleicht 3-4 Mal einsetzen im Kampf und dann ist das Mana halt aufgebraucht. Und dadurch, dass man das Mana nicht im Kampf...
Genau, es gibt keine Mana-Tränke. Ich prangere an, ich will Mana-Tränke.
Ja, ich auch. Das ist, glaube ich, das, was alle, die dieses Spiel bislang gespielt haben, am meisten nervt, dass das Mana einfach alle ist, da man nichts machen kann. Es gibt halt normal, also man kann seine Gesundheit wieder auffüllen. Es gibt irgendwelche Schutzmedizin gegen, weiß ich nicht, Blitzschaden, Feuerschaden. Also man kann sich gegen alles irgendwie schützen, aber wenn es Mana leer ist, dann hat man einfach Pech gehabt, leider. Ja.
Aber finde ich natürlich ganz gut. Also so ein bisschen Skill gehört dann natürlich auch dazu, weil dadurch überlege ich mir halt genau, welche Sprüche verwende ich. Kurz zu diesen Stances noch, die wie bei Nioh sind, gebe ich dir recht, aber die sind sehr viel weniger entscheidend, als ich am Anfang dachte. Also du hast eben diese drei verschiedenen Stances, nenne ich es jetzt mal, aber die verändern den Grundschlag ja gar nicht, sondern nur den schweren Angriff. Also das fand ich auch ein bisschen so erstmal so, okay, ich hätte jetzt viel mehr erwartet, dass es wirklich drei verschiedene Kampfstile sind, wie wir es bei vielen anderen Spielen auch erlebt haben, ja, also Doppelschwert oder was auch immer. Der Kampfstil verändert sich gar nicht so stark, sondern eigentlich wirklich eher die Reichweite der schweren Attacke. So im Endeffekt. Die eine ist halt eher ein bisschen defensiv, wenn du dich oben auf diesen Stab setzt, und die andere ist halt so ein Stichhieb, womit du auch Feinde erwischt, die halt eher weit weg sind von dir. Finde ich trotzdem ganz gut. Also macht das Kampfsystem aber dadurch auch sehr, sehr zugänglich, weil du im Kampf eben auch jeweils zwischen diesen drei Kampfstilen wechseln kannst. Und wenn du halt im Kampf merkst, du musst die nicht fest ausrüsten oder so, wenn du merkst, hey, der macht ständig Bodenattacken, der Gegner, dann wechsle ich halt auf diese Higher Reach, nenne ich es mal, auf diesen Stabsetz-Move. Aber es ist vom eigentlichen Kampfsystem schon sehr zugänglich, weil du hast eigentlich nur die Standardattacke und musst halt hauptsächlich im richtigen Moment ausweichen. Also es ist sehr viel Lesen und im richtigen Moment abwarten bei den Gegnern.
Genau, und das ist ja auch, also es ist verzeiht auch viel, würde ich sagen. Also ja, das perfekte Ausweichen ist natürlich besser, aber auch so kannst du eigentlich ganz gut ausweichen. Mit den ganzen Stabhaltungen, das ist auch ein bisschen so, der Kollege Fritz von mir, der hat schon ein bisschen weitergespielt und der meint auch, bei ganz, ganz vielen Sachen ist es auch so, dass die erst richtig ihre volle Wirkung entfallen, wenn man die voll aufgelevelt hat. Das ist auch so ein bisschen ein kleines Problem von Wukong, was ich im Test auch kritisiert habe, dass nämlich diese ganzen Skill-Trees, die sind halt wirklich sehr ausufernd, aber viele sehr basic Sachen kommen erst sehr spät. Das heißt, gefühlt muss man unendlich viele Level in diese Skilltrees packen, damit man wirklich einen vernünftigen Effekt rausbekommt und die ganzen Anfangsstufen sind so ein bisschen mager. Mhm. Das heißt, es ist trotzdem gut spielbar. Also es ist jetzt nicht so, dass man dann in den Kämpfen kein Land sieht. Man kann auch die Kämpfe ganz gut meistern. Vom Schwierigkeitsgrad her würde ich sagen, es sind ein paar Bosse, die ein bisschen knackiger sind, aber nichts, was man, also es ist jetzt nicht Shadow of the Erdtree, oh mein Gott, wie besiege ich den? Also es geht voll. Aber es ist halt, man merkt schon, dass halt den Talentbäumen ein bisschen so die Finesse fehlt, vielleicht von einem erfahreneren Studio, die genau wissen, oh, wie balance ich die einzelnen Skills, was sollte wann kommen, damit es sich lohnend anfühlt, das freizuschalten. Da hapert es noch ein bisschen.
Ja, das lässt sich sicherlich auch noch mit Patches und so regeln. Also haben wir ja bei Witcher zum Beispiel auch gesehen, da wurde da auch noch ganz viel so getan. Könnte ich mir gut vorstellen, dass in einer der nach Release kommenden Patches da vielleicht ein bisschen was am Skilltree geändert wurde. Wäre ja nicht das erste Spiel, wo der Skilltree dann nochmal komplett überarbeitet wird oder so. Ja? Also könnte ich mir gut vorstellen, weil ich fand auch, da ist sehr viel unnützer Kram drin, den man aber trotzdem, wo man trotzdem diese Punkte, also man kriegt halt Erfahrungspunkte durchs Gegner besiegen, ganz klassisch. Und immer wenn du eine Stufe erreichst, hast halt einen Skillpunkt, den du dann da vergeben kannst. Aber diesen einen Skillpunkt gibt's halt für alles. Also du hast einen Basic Skill Tree, mehr Ausdauer und solche Geschichten. Dann hast du diese Stances, die du freischalten kannst. Dann hast du die ganzen Magiesprüche, die du auch noch, wo du auch noch diese Punkte investieren kannst. Das heißt, wie du schon gesagt hast, man muss sehr viel, wenn man da viele Punkte will, muss man sehr viel grinden. Ja, so. Aber da gebe ich dir völlig recht, also zumindest diese ersten beiden Kapitel, die wir jetzt gespielt haben, man hat nicht das Gefühl, man muss grinden. Also es ist nicht wie bei vielen anderen Spielen, dass es irgendwann so einen Schwierigkeitsgrad-Peak gibt. Jetzt mal mit Ausnahme des Bosses im zweiten Kapitel. Das ist der einzige, wo ich wirklich sehr lange sitze und den immer noch nicht geknackt habe. So. Aber bei vielen anderen Zwischenbossen oder auch optionalen Gegnern, die ich so gefunden habe, habe ich es tatsächlich auch hin und wieder mal im First Try tatsächlich geschafft. Ja, also es ist nicht so vom Schwierigkeitsgrad so hoch, dass man das Gefühl hat, man verzweifelt fast. Und du hast immer wieder mal so ein bisschen, wo du deinen Gegner vielleicht erst lernen musst, weil sie anders reagieren als bisherige. Ja? Ein sehr langsamer Gegner, wo du immer zu früh ausweichst und dann ist die Ausweichrolle schon vorbei und dann kommt erst der Schlag. Da muss man sich so ein bisschen einfühlen in das Tempo des Gegners. Aber viele Gegner habe ich dann auch tatsächlich so auf dem ersten Anhieb geschafft, die dann wirklich auch mit einzelnen Namen und einer größeren Healthbar und so waren. Also ich finde, haben sie gut hingekriegt vom Schwierigkeitsgrad, dass es nicht frustrierend ist. Es gibt aber keinen änderbaren Schwierigkeitsgrad. Also du kannst nichts auswählen. Es ist einfach so, wie es ist, das Spiel.
Genau, also man kann halt, wie gesagt, theoretisch immer grinden, wenn es einem zu schwierig ist. Oft hilft auch die richtige Stabhaltung oder so. Mhm. Oder man kann auch so eine Schutzmedizin sich mal sich mal gönnen, ja. Und dann, die hat auch einen ganz guten Effekt. Und was halt auch oft der Fall ist bei den großen Bossen gerade, es gibt ganz oft einen Trick, mit dem die sich ein bisschen leichter besiegen lassen. Also zum Beispiel ganz am Anfang, Spoilerwarnung, es gibt vielleicht ein bisschen, wenn ihr es gar nicht wissen wollt. Jedenfalls ganz am Anfang gibt's halt einen Boss, der ist extrem anfällig für Feuer. Mhm. Und wenn man vorher einen anderen Gegner besiegt, der hat so eine Feuerlanze, dann kriegt man als Spezialzauber diese Verwandlung in diesen Charakter mit der Feuerlanze. Und das kann man dann im Kampf gegen diesen anderen Gegner aktivieren, was dann dazu führt, dass der sich extrem leicht besiegen lässt, weil man ihn natürlich in Flammen setzen kann.
Ja.
Und so Sachen passieren halt relativ oft, dass du halt was findest, was dir den Bosskampf einfach erleichtert, wenn du halt erkundest. Und das ist aber optional. Also du kannst den auch so versuchen.
Es gibt einige Gegner, an denen musst du natürlich vorbei, um die Progression in den nächsten Abschnitt und so zu kriegen. Es ist aber doch relativ offen. Es ist kein Open-World-Spiel, so würde ich nicht sagen, aber es ist nicht so verschachtelt wie viele Soul-Spiele. Also From-Software-Spiele haben ja so diese ganz klassische Verschachtelung, dass du dann hier eine Tür öffnest, die vorne rum ist sie verschlossen, dann öffnest du sie von hinten, dann kommst du wieder zum Start zurück und so. Das fand ich hier nicht so extrem. Es ist sehr weitläufig von den Gebieten, finde ich. Gerade am Anfang ist man ja in so einer Dschungel Gegend unterwegs und wenn du dann mal an einem Gegner bist, wo du denkst, oh, der ist mir jetzt gerade, ist mir noch zu schwer, ich gucke erstmal weiter, hast du wahnsinnig viel Fläche, an denen du noch irgendwie kleine Nebengeschichtchen finden kannst, da mal eine Kiste, da mal noch irgendwie einen Mini-Boss, also es gibt 80 Bosse in diesem Spiel, ja, es ist völlig irre, also jeder Charakter, jetzt nicht so diese Standardgegner, die immer wieder spawnen, sondern Gegner, die, wenn du sie erledigt hast, nicht wieder spawnen. Davon gibt's mehr als 80 Stück. Das ist schon echt krass. Und die haben alle eine eigene Kampfsequenz, die haben alle ein komplett unterschiedliches Design. Also das ist ein Riesenbrocken, dieses Spiel. Und eben diese optionalen, an denen kannst du auch oft vorbeirennen, was man halt so kennt. Also du musst die dann nicht besiegen. Manche sind auch in so einem abgelegenen Gebiet. Und wenn du sie dann halt besiegt hast, dann gibt's irgendein Special. Also beispielsweise findest du dann hinter diesem Gegner irgendwie eine kleine Truhe und da ist dann halt so eine Perle drin, also irgend so ein magischer Gegenstand, und den kannst du dann wiederum bei dem Händler gegen ein dauerhaftes Verteidigungsupgrade oder sowas eintauschen, solche Geschichten. Oder, was ich auch schon gesehen habe, dass du bestimmte Gegner besiegst und dann hast du so eine Steinmaske oder so, und mit denen kannst du dann wieder andere Bereiche öffnen, die vorher verschlossen waren. Ja, da ist dann nochmal ein separater Boss oder so. Da steht dann auch so, bei mir stand dann so dran, geheim, Doppelpunkt, Boss XY. Und wenn du den dann besiegst, dann gab es tatsächlich ein Hilfsmittel, der dann den Hauptboss ein bisschen einfacher macht. Also so verstrickt und so verzahnt ist das Spiel schon, aber von dem Gebiet her fand ich es recht zugänglich. Also du kannst überall hinlaufen, du kannst dir alles auch mal angucken und du verzweifelst nicht so, weil du an einer Stelle irgendwie so dich festbeißen musst, bis du an dem Gegner vorbei bist. Fand ich eigentlich ganz gut, dass es immer so 2-3 Wege auch drumherum gibt.
Ja, die Progression fühlt sich relativ natürlich an. Also ich mag eigentlich das Level-Design ganz gern, weil es offen ist, aber gleichzeitig linear genug, damit du dich nicht völlig verläufst. Also du wirst halt dann so ein bisschen durchgeführt und dann entdeckst du nochmal einen Schleichweg und dann kommst du wieder woanders hin und am Ende kommst du dann wieder in das nächste Gebiet und so. Also es ist schon so, dass man richtig Lust am Erkunden hat und dass man immer Sachen findet. Was ich in dem zweiten Gebiet ein bisschen komisch fand, da sind ja diese großen Tore, die man dann öffnet, wenn man besondere Bosse eben besiegt hat. Bei mir war es jetzt halt so, dass ich, als ich diese Tore geöffnet hatte, habe ich eigentlich das ganze Gebiet schon erkundet gehabt und hatte schon überall meine Schnellreisepunkte. Das heißt, diese Tore zu öffnen war für mich halt maximal überflüssig, weil ich sowieso schon überall gewesen bin. Also ich konnte da quasi von einem Schnellreisepunkt zum anderen winken, nachdem ich das Tor geöffnet hatte.
Ja, genau.
Ja, gut. Also da merkt man halt, glaube ich, schon, dass die Ideen, die sie haben, oft sehr gut sind, aber dass die Umsetzung halt im Vergleich zu dem From Software, dass er manchmal ein bisschen nicht 100% on point ist, weil man so... Ja, es ist eine coole Abkürzung, aber so eine Abkürzung, also entweder macht mir danach keinen Schnellreiseschrein oder ihr macht die Abkürzung so, dass ich die halt früher finden kann oder früher öffnen kann, weil so, ich bin jetzt halt schon dabei, ins nächste Gebiet zu gehen, ich werde diese Abkürzung nie wieder benutzen.
Es ist nicht so elegant vom Level-Design,
ja,
definitiv
genau.
Nicht. Was es aber dafür ist, es ist wunderschön. Also unfassbar, wie gut dieses Spiel aussieht. Es ist ja Unreal Engine 5. Und ballert auch ordentlich rein. Also du hast schon gesagt, es ist ja schon warm genug, aber unsere beiden PCs, kann ich mir vorstellen, bei dir auch, haben das Zimmer halt nochmal ordentlich aufgeheizt. Ich habe eine GTX 4070 super drin. Ist jetzt nicht die allerschnellste, aber ist schon gut. Also es lief wirklich auch toll. Ich habe auf Ultra, auf den höchsten Einstellungen, ohne Raytracing, dann so mit 90 FPS oder so gut spielen können. Und es sieht fantastisch aus, dieses Spiel. Es gibt auch Raytracing-Optionen und DLSS und solche Geschichten natürlich, wenn ihr GTX habt. Wird auch von Nvidia natürlich da in diesem speziellen Fall jetzt ab dem 20. August nochmal mit einem speziellen Patch gefördert. Da machen die ja immer extra zu Spielreleases dann nochmal neue Dinge. Und Raytracing habe ich dann ausgemacht, weil es einfach bei so einem Action-Game nochmal ein bisschen wichtiger ist, dass es ein Ticken besser läuft, aber mit über 60 FPS die ganze Zeit ist es konstant durchgelaufen. Ich hatte jetzt auch innerhalb der ersten beiden Kapitel keine technischen Probleme, also hin und wieder mal irgendwie eine Textur, die sich ein bisschen so leicht pop-up, wenn man oben auf so einer Klippe steht und runterguckt. Sowas ist mir aufgefallen, aber auch vom Clipping oder so war alles sauber. Und ich hatte keinerlei Abstürze, keine Ruckler drin. Also es lief erstaunlich gut, bezieht sich aber wirklich nur auf die PC-Version. Also die PS5-Version ist noch nicht raus, da gab es noch keine Keys. Liebe Grüße an die Kollegen und Kolleginnen von der GamePro, die sich ein bisschen ärgern. da müssen wir noch warten. Und die Xbox-Version wurde jetzt erstmal noch verschoben. Also da wäre ich vorsichtig an eurer Stelle, wenn ihr jetzt auf die PS5-Version wartet. Da würde ich tatsächlich erstmal noch technische Tests abwarten.
Ja, würde ich auch vorschlagen, weil da wissen wir halt aktuell gar nicht, was da los ist und was es da für Gründe gibt. Mit der PC-Version stimme ich da aber voll zu. Also ich habe sogar nur einen Laptop mit einer 3070, also wirklich nicht mehr aktuell. Und ich habe ohne Raytracing gespielt, aber auf hohen Details und es war komplett smooth und sah fantastisch aus. Also ich habe wirklich Angst gehabt, dass die das nicht hinbekommen mit dieser Grafik. Weil ich finde, wenn man die Grafik so sieht, man glaubt es einfach nicht. Es sieht halt aus wie so eine Technik-Demo, aber dann kommt ja so ein riesig großes Spiel voller Gegner und allem drum und dran entgegen, mit dem du halt mit der Grafik einfach nicht gerechnet hättest. Also es hat mich wirklich extrem positiv überrascht und Ja, ich hatte auch nur ganz kleine Probleme. Also ich hatte mal vereinzelt ein bisschen Abstürze, aber das war dann nach einem Neustart auch behoben. Und ich glaube, das war mehr so, weil der Grafiktreiber halt noch nicht quasi optimiert ist für das Spiel, was ja doch passieren wird vor Release. Und halt so kleine Sachen, wie du sagst, aufpoppende Texturen, irgendwie Kanten flimmern oder mal ein Schatten ein bisschen, der komisch aussieht. Aber
für so ein Erstlingswerk in der Unreal Engine 5 ist es wirklich Jammern auf hohem Niveau, absolut.
Ja, ja, also wirklich.
Gerade bei diesen riesigen Bossen, also da war so ein riesiger, dieser eine optionale Boss war so ein riesiger, wirklich hochhaushoher Gegner. Da war manchmal ein bisschen Kameraprobleme. Gerade bei so großen Gegnern ist manchmal die Kamera so im Gegner und du weißt selber beim Ausweichen gar nicht mehr, wo du bist. Du hast natürlich Third Person, klar. Aber manchmal sind die Gegner so groß, dass du halt gar nicht mehr dich selber siehst, weil irgendwie der Gegner stampft auf den Boden, wirbelt Sand auf und dann weißt du kurz nicht mehr, wo du bist. Also so kleine Kameraprobleme gibt's. Da wäre es natürlich schön eleganter, wenn die Kamera dann das realisieren würde, dass der Gegner jetzt gleich hier den halben Bildschirm füllt und irgendwie ein bisschen rausgehen würde. Das waren so die einzigen Probleme. Oder auch, wenn man mal in so bisschen engeren, also man ist ja meistens eher Open-Air unterwegs. Im Dschungel sind dann halt manchmal so ein paar Blätter und Bäume, aber gerade im Wüstengebiet gab es auch so ein paar unterirdische Level, wo man in so wie so ägyptischen Katakomben oder so quasi unterwegs ist. Und da ist dann die Kamera auch manchmal so ein bisschen hakelig und hängen geblieben. Da waren dann irgendwie 4 Gegner auf einmal und ich habe einfach überhaupt nichts mehr geblickt. Aber da, ja, das sind also so ganz kleinere Probleme mit der Kamera. Du kannst sie natürlich frei drehen, aber du hast ja alle Hände voll zu tun bei so einem Kampf. Da willst du nicht auch noch ständig die Kamera drehen. Das waren so Kleinigkeiten, aber auch nichts Dramatisches.
Ja, das ist auch was, das passiert bei Souls auch immer noch, finde ich. Also das kann dir auch bei dem Elden Ring passieren, dass dann mal, oder wenn du halt mal, was ich auch einige Male hatte, war das quasi, viele Gegner haben ja dann so Moves, wo sie dann kurz halt untargetable werden in Kämpfen, dass sie irgendwie sich in Wind verwandeln oder kurz irgendwie irgendwas anderes passiert und dann hatte ich oft das Problem, dass kurz halt das Aufschalten nicht mehr funktioniert und dann bin ich plötzlich so, oh, wo sind sie? Okay, und dann werde ich halt schon niedergeknüppelt oder so. Das ist manchmal ein bisschen, manchmal ärgert man sich dann über so Kleinigkeiten, aber es ist auch Jammern auf hohem Niveau. Also ich finde, das ist alles sehr smooth, sieht alles sehr gut aus und generell spielen sich die Kämpfe auch sehr geschmeidig, würde ich sagen.
Es ist richtig gut. Es ist ein tolles, tolles Actionspiel. Also mir machen die Kämpfe irre Spaß, weil die Gegnervielfalt auch so abwechslungsreich ist, gell? Also man hat ja oft dieses Gegnerrecycling. Innerhalb des einen Gebiets gibt es natürlich einige Gegnertypen öfter, ist ja logisch. Aber dann, zack, im zweiten Gebiet hast du diese Gegner halt gar nicht mehr. Waren dann komplett andere Standardgegner auch. Und jeder Boss, der mir bis jetzt begegnet ist von, keine Ahnung, lass mich lügen, 15 Bossen oder so, die ich jetzt gerade irgendwie gespielt oder gesehen habe insgesamt schon, also nicht jetzt nur ein Level hat nicht nur ein Boss, sondern halt mehrere Dutzende, waren die alle komplett unterschiedlich. Also von ganz viel Tierwesen natürlich auch, riesige Eber, die dich irgendwie angreifen, aber dann irgendwie auch so Dämonen, den einen kennt ihr vielleicht auch mit so einem großen, großen Kopf, der dann da rumsteht. Und wenn ihr die Gamescom-Demo gespielt habt, einer meiner Lieblingsgegner, den habe ich jetzt hier eben auch im zweiten Kapitel direkt gehabt, dieser Bluttiger, der in so einer riesen Tempelanlage steht, habt ihr beim Trailer vielleicht auch schon gesehen, und einfach in Blut badet, so, ja. Und es sieht so geil aus, weil dieses Fell dann eben auch, wenn der hinfällt, klebt halt Blut an seinem Fell und das spritzt alles, das Wasser reagiert natürlich auch, wenn du durch Wasser laufst, es sind tolle Spiegelungen drin und vor allem auch im Dschungel diese Lichteinfälle, die dann so halt durch die Blätter durch unterschiedlich reflektieren und dann so Lichtreflexe auf dem Boden erzeugen. Also unfassbar schön. Gerade die ganzen Landschaften und so sind so toll und auch diese Partikeleffekte. Also bei dem Sandgegner, dann läufst du halt so mit deinem Wukong, hinterlässt sichtbare Spuren im Sand, aber auch dein Stab hinterlässt dann halt so eine Kerbe im Sand. Und bei der Ausweichrolle siehst du auch richtig, wo der Sand weggewirbelt wurde. Also ich bin völlig hin und weg von der Grafik von diesem Spiel. So können in Zukunft alle Spiele aussehen, bitte.
Ich finde halt auch, also sie machen da sehr viel mit der Beleuchtung und den Details, was es einfach unglaublich realistisch macht. Also ich weiß, es ist immer so ein gefährliches Buzzword zu sagen, oh, das sieht realistisch aus. Aber ich finde, es ist halt wirklich der Stil der Beleuchtung und wie sie halt mit Details spielen, was halt diese Illusion von Realismus erzeugt in einem Spiel, die halt wirklich extrem glaubwürdig ist.
Und ich mag aber halt diese Mischung aus diesem Ultra-Realismus von der Natur und dann aber eben dieses detailreiche und verliebte, folklorische, im Fantasy-Setting, im was, weil es sind ja,
ja, genau, Menschen, du hast halt diese Monster und Kreaturen aus der chinesischen Sagenwelt, die halt wirklich zum Leben erweckt werden, und das ist halt auch ein total unverbrauchtes, cooles Setting für uns hierzulande. Wir wissen ja jetzt nicht unbedingt, was für Kreaturen in China in den Märchen vielleicht auch auftauchen oder welche Kreaturen in Reise nach Westen eine Rolle spielen, und man eben sieht dann auch ganz, ganz andere Designs, als man jetzt von dem westlichen Studio sehen würde.
Ja. Ist aber auch ein Manko gleichzeitig für uns hier im Westen. Also das Spiel ist ja natürlich auch ganz klar mit einer Zielgruppe gemacht, international zu funktionieren. Ein Riesenwurf, dieses Spiel soll das jetzt natürlich auch werden für die chinesische Spieleindustrie. Und das wird ihnen, glaube ich, auch gelingen. Aber es macht es natürlich auch ein bisschen schwerer, der Story zu folgen, weil wir halt die grundlegende Sage von Journey to the West in meisten Fällen nicht kennen, und das Spiel gibt sich jetzt nicht so viel Mühe, dich da mitzunehmen. Also das hat Enslaved sehr viel besser gemacht. Enslaved hat für sich, finde ich, eine ganz, ganz tolle Geschichte erzählt, und du hattest dadurch ein bisschen Bezug dazu, aber du musstest kein Vorwissen haben. Und hier habe ich das Gefühl, du könntest, glaube ich, sehr viel mehr mitnehmen von den Kreaturen, die mit dir reden, Kreaturen, die du da besiegst, und was da alles passiert, wenn du irgendwie Ahnung hast von Journey to the West. Wenn du das nicht hast, in meinem Fall hatte ich es jetzt nicht viel, bis auf Enslaved, ist es halt einfach, ein Gegner folgt dem nächsten und es sind coole Setpieces dazwischen. Aber ich hatte bis jetzt in diesen ersten 20 Stunden noch nicht ein starkes Gefühl, dass mir irgendwas, dass ich irgendwie folgen kann, was die Motivation dahinter ist. Also dieser Wukong, mit dem wir spielen, wird am Anfang halt so eingeleitet, dass du irgendwie ein so und so viel Nachfahre bist von dieser legendären Kreatur. Und dann kriegst du den Kampfstab in die Hand und sagst, los geht's. Aber hast du mehr verstanden, was die eigentliche Motivation ist dahinter? Also irgendwie Rache und Dings. Und es hat fast schon so ein Intro wie Dragon Ball, so, wo irgendwie wilde Action ist. Und dann geht's los und du rennst durch den Dschungel. Aber ich habe bis jetzt noch nicht so richtig kapiert, was eigentlich meine Mission ist oder was das Ziel ist.
Ja, es fehlen irgendwie so komplett die Ankerpunkte, auch mit den Charakteren. Also man trifft ja immer wieder Figuren, mit denen man dann reden kann. Dann macht man für die vielleicht sogar einen kleinen Nebenauftrag. Dann bekommt man irgendeine spielerische Belohnung. Aber man hat jetzt nicht wirklich einen Bezug zu diesen Figuren oder auch zur Hauptfigur selbst. Also die Einleitung ist ja so ein bisschen, ich habe das danach gelesen, das ist wohl Sun Wukong, der halt eben die Götter herausfordert, weil er halt natürlich so ein bisschen der Rebell ist und jemand, der sich halt gegen die Obrigkeit auflehnt, der so ein bisschen für so Spott und Aufsässigkeit steht. Und er wird dann wohl besiegt und sozusagen in einen Felsen gesperrt. Und genau, das damit endet ja sozusagen das Intro mit dem Fall von Wukong. Und dann tauchen ja wir mehr oder weniger auf, wie du sagst, später. Und dann heißt es ja, yo, versuch du mal dein Glück. Und es wird schon irgendwie impliziert, dass wir so den Spuren von ihm folgen. Ja. Und vielleicht suchen wir ja auch irgendwie einen Weg, also Elena hat selbst zur Erleuchtung. Vielleicht wollen wir ihn ersetzen, vielleicht wollen wir ihn wiederbeleben. Ich weiß es nicht.
Keine Ahnung.
Wie geht's da wie dir? Also es wird nicht kommuniziert. Und also diese Story ist halt wirklich einfach nur da, um uns halt von A nach B zu führen. Und ab und zu gibt's mal so ein bisschen mythologischen Singsang fast schon. Mhm. Also ich habe auch wirklich das Gefühl, es ist halt so ein bisschen wie in so einer Sage. Also man versteht auf einer Story-Ebene nicht wirklich, was passiert, und soll man wahrscheinlich auch nicht, außer man ist jetzt ein großer Experte in dieser Sage und weiß dann, ach ja, jetzt sind wir hier in diesem Teil der Reise. Und das passierte eigentlich genau. Also mir ging es da wie dir, ich habe da kein Vorwissen und dementsprechend war ich da auch eher ratlos.
Ich finde es auch gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt, weil es einfach eine tolle Atmosphäre ist. Also ich will gerne in diese Welt eintauchen, ich lasse mich da gerne irgendwie so entführen. Ich würde ein bisschen, also wenn ich jetzt einen Wunsch hätte, würde ich sagen, hey, jetzt nehmt mich doch ein bisschen mehr an die Hand, nehmt den Westen auch bei dieser Journey doch mit und erklärt ein bisschen mehr, was da los ist. Aber andererseits, ich meine, From Software macht's auch nicht besser. Weißt du, bei From Software gehört's auch zum guten Ton, sag ich mal. Die Fans feiern das, dass man sich die Lore irgendwie so selber erarbeiten muss, dass da sehr viel Environmental Storytelling dahinter ist und das auch nicht eine ganz klare Geschichte ist. Und so ist es hier halt auch. Also wenn man damit klarkommt, wenn man da kein Problem mit hat, dass es keine Geschichte erzählt, und es ist bei einem reinen Action-Game, wie es die hier ist, ist es, glaube ich, auch nicht das Hauptkriterium, ob das jetzt eine gute Geschichte erzählt oder gar keine. Also lieber habe ich jetzt so Set-Pieces und eine Atmosphäre und eine glaubhafte Stimmung, als dass ich irgendwie einen langweiligen Dialog zuhören muss, weißt du? So. Deswegen gefällt mir das eigentlich ganz gut, wie das hier so ist. Was ich aber toll finde, ist, dass sie auch zwischendurch, also zwischen den Kapiteln, gibt's dann auch so handgezeichnete Bilder oder solche Sachen. Ja, also sie nehmen dich schon dann da so ein bisschen mit auf diese Stimmungsreise, und man fühlt sich dann auch aufgehoben in dieser Welt. Aber die Motivation habe ich nicht richtig verstanden, und na gut, nehme ich halt meinen Stab und klopp alles zu Brei, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Aber mir geht's dann halt hauptsächlich um die Erfahrungspunkte und ich verstehe nicht, warum dieser Wukong so wütend ist auf alle. Gut.
Ja, aber ich finde halt auch, also mir geht's da wie dir, dieses Mystische, das macht's halt auch ein Stück weit besonders. Also man hat halt wirklich das Gefühl, man bekommt so ein Fenster in eine ganz fremde Geschichte und Kultur. Und alles ist ja ein bisschen auch so, wenn man so alte Texte von so anderen Kulturen liest, das ergibt ja meistens auch nicht wirklich viel Sinn, weil man halt auch voll den Kontext überhaupt nicht hat und gar nicht richtig versteht, warum das so geschrieben wurde im Kontext der Zeit, was da die wahre Bedeutung dahinter ist, wofür das irgendwie steht. Das hat ja oft auch ganz viele versteckte Bedeutungen, die einem jetzt nicht so klar sind, wenn man jetzt kein Historiker ist mit dem Fachgebiet. Und deswegen fand ich es eigentlich auch einfach atmosphärisch richtig cool. Und klar, ich hätte mir dann schon gern mal vielleicht den einen oder anderen Dialog gewünscht, wo man sagt, ja, man hat irgendwie Charaktere oder halt ein bisschen Erklärung, dass man sich halt so ein bisschen geerdeter fühlt. Aber letztlich vermisst man es auch nicht so stark wie jetzt in einem anderen Spiel, was halt ganz klar als Storyspiel ausgelegt ist. Also ich würde bei dem Spiel jetzt behaupten, es ist nicht unbedingt darauf ausgelegt, ein Storyspiel zu sein.
Nee. Was ich allerdings tatsächlich wirklich stark kritisieren muss, sind zwei Sachen, wo sie einfach wirklich vergessen haben, das einzubinden. Also oder keinen Bock hatten oder es wirklich einfach ein grober Schnitzer ist. Es gibt keine Map. Was zur Hölle, ja? Bei so einem riesigen Spiel lassen die uns da rumirren. Und am Anfang dachte ich, ah cool, ich muss mir selber merken, wo was ist. Ja, Pustekuchen, das ist halt einfach komplett verwirrend, diese riesigen Karten einfach ohne Map irgendwie zu navigieren. Es gibt nicht mal rudimentär irgendwie, dass du siehst, wo ist der nächste Speicherpunkt, muss ich vor, zurück, muss ich links, rechts, dann irrt man halt stellenweise, wenn man neu in einem Kapitel ist, irrt man halt durch die Gegend, bis man sich das so erschlossen hat. Das kann natürlich auch bewusst so gemacht sein, um mehr die Erkundung zu forcieren, okay, aber es nervt trotzdem. Also ich finde es unfassbar nervig. Und der zweite Punkt, was eben auch so an die Hand nehmen ist, es gibt kleine Nebenquests, ja. Also es gibt keine große Geschichte, es gibt kein, wie bei Witcher irgendwie, dass du 5 Quests gleichzeitig hast oder so. Aber man trifft hin und wieder mal auf Personen, die dann als Nebenquest dir in einem Nebensatz irgendwie nur mit Untertiteln, also natürlich gibt es Sprachausgabe, klar, dann sagen, oh, ich hätte so gerne ein kühles Getränk oder sowas jetzt mal als Beispiel. So, und dann denkst du dir Schulterzucken, okay, keine Ahnung. Und wenn du aber genau liest, dann sagt er dir ungefähr, wo du gucken solltest, in welchem Gebiet, ja, weil du hast ja so Namen für die Gebiete. Und dann bin ich da zurück und habe das dann auch gefunden und dann war wieder jemand anders, der wieder was wollte. Aber wenn ich das jetzt den Satz überlese oder nur so nebenbei, und ich will dann irgendwie 2 Tage später diese Quest nochmal angehen, dann weiß ich es halt. Also es steht nirgends. Es gibt kein Questlog. Und das hat ja selbst Elden Ring geschafft, dir einfach nochmal diese Dialogsequenzen irgendwie aufzuzeigen und so grob zumindest. Ich will ja nicht irgendwie einen Marker, der mir irgendwas sagt, in welche Richtung ich muss. Aber ich will zumindest wissen, da habe ich irgendwie was angenommen, da ist jemand, der sucht noch was. Also das ist ja rudimentäres Standard-Feature, würde ich sagen. Und dass diese zwei Sachen nicht drin sind, finde ich schon seltsam. Das ist ungewöhnlich für ein Videospiel heutzutage.
Ja, ich finde da gerade auch, weil es sich eben so ein bisschen auf die Fahne schreibt, ein bisschen zugänglicher zu sein als jetzt so From Software-Spiele vielleicht, dann finde ich es gerade komisch, in dem Bereich dann keine Kompromisse zu machen. Ja. Weil ich halt auch eben das Gefühl hatte, also die Landschaften sehen unglaublich schön aus, aber dadurch, dass sie so realistisch aussehen, ist es oft auch ganz schwer, finde ich, so Ankerpunkte in der Welt zu haben. Das heißt, ich hatte ganz oft die Situation, dass ich mir dachte, ach ja, ich muss jetzt dahin. Und dann wusste ich aber nicht mehr, bei welchem Schnellreisepunkt das ist, weil halt alles dann auch so ein bisschen ähnlich aussieht in der näheren Umgebung. Und da war ich so, okay, ich reise jetzt mal hierhin, ach okay, das war ein anderer, ich reise jetzt hierhin. Und die Namen waren halt dann auch so relativ ähnlich. Und dann war ich so, ja, okay, ich weiß jetzt nicht mehr, wo genau ich jetzt hin muss, weil irgendwie, ich habe dann schon so ein paar Punkte, wo ich sage, ach ja, jetzt weiß ich, wo ich bin. Aber man kann es halt nie überprüfen. Und man denkt sich so, ah ja, ich glaube jetzt zurück zum Heilungspunkt, zu dem Schrein, weil man kann ja auch nur von da schnell reisen und dann habe ich halt voll oft mich dann auf dem Weg zurück verlaufen, weil ich irgendwo anders abgebogen bin. Und ich so, okay, ich weiß jetzt nicht mehr, wie ich zum letzten Schnellreisepunkt komme, ich weiß aber auch nicht, wie ich woanders hinkomme. Ich bin jetzt irgendwo, weißt du, auch so groß und verschachtelt, also ich bin jetzt irgendwo in einem neuen Gebiet aus Versehen. Ich wollte eigentlich was ganz anderes machen und das wird dann schnell ein bisschen chaotisch. Also das könnten sie schon ein kleines bisschen übersichtlicher machen mit vielleicht einer kleinen Map.
Vor allem, es wird ja Punkt, wir hatten jetzt ja den kleinen Nachteil, dass wir halt auch nicht online gucken konnten. Ja, ich bin mir relativ sicher, dass es sofort irgendwie zum Release Maps geben wird zu diesem Spiel. Ist ja logisch. Und Guides und Kram und hast du nicht gesehen. Aber jetzt zu dem Zeitpunkt fand ich es einfach spürbar fehlerhaft, die Orientierung zu haben. Und gerade wenn Leute eh schon einen schlechten Orientierungssinn haben, für die ist das die Hölle. Weil innerhalb des Dschungelbioms, wie du schon gesagt hast, ist es halt einfach alles recht dschungelig. Da ist ein Fluss, da ist ein Fluss, da ist eine Brücke und die Brücken sehen natürlich auch ähnlich aus, weil so ist es halt in Realität. Ja? Innerhalb des gleichen Umkreises sehen die ja jetzt nicht komplett unterschiedlich aus. Das ist ja kein Mario-Level oder so. Und da dann die Orientierung zu behalten, war schon, gerade in der Sandwelt auch. Mein Gott, es ist halt alles felsig, alles sandig. Und da fehlten mir dann auch so ein bisschen die klaren Erkennungszeichen oft. Das stimme ich dir voll mit ein. Es hat Spaß gemacht, weil man immer irgendwie wieder was Kleines entdeckt hat. Also es war trotzdem lustig, so mal zu spielen ohne Map. Aber wenn ich die Wahl hätte, würde ich sofort eine Map reingepatcht haben, bitte. Gerade wenn man dann irgendwie versucht, noch was nachträglich abzuarbeiten oder so. Weißt du, wenn ich dann sage, okay, ich bin jetzt noch nicht gut genug für den Endboss, jetzt will ich noch mal ein bisschen grinden, wo war ich denn noch nicht? Dafür ist es ja auch immer gut, auf einer Map zu gucken. Ah, okay, in dem Gebiet, da kann ich noch ein bisschen rumgucken, dann zack, beam ich mich mal darüber.
Ja, genau.
Sehr, sehr schade. Aber kann ich mir gut vorstellen, dass das noch kommt. Weil so eine Map-Funktion ist jetzt ja nicht kein Hexenwerk, also. Was würdest du dir denn noch wünschen von dem Spiel?
Sowas auf jeden Fall, so ein bisschen kleinere Komfortsachen, eine Map, dann eben, dass sie vielleicht am Skilltree noch mal ein bisschen schrauben, weil ich finde halt wirklich, es stecken so coole Sachen da drin und Fritz und ich haben auch permanent geschrieben, ach ja, das kommt dann später, ach, das ist so cool und so nützlich, so, wir hatten ganz oft dieses, ach, ich wünschte, das hätte ich früher gewusst, so, ah, ich wünschte, das hätte ich früher gehabt. Und ich glaube, da wäre es halt schon ganz gut, da nochmal vielleicht dran zu fallen und zu gucken, hey, wie können wir denn solche Skills ein bisschen nach vorne verlagern, dass man halt früher diese Aha-Effekte hat mit irgendwelchen Verbesserungen, weil ganz lang kommen einem die Verbesserungen halt echt ein bisschen nutzlos vor und dann ist man plötzlich so, oh, jetzt auf einmal verstehe ich, wie dieser Zauber funktioniert oder was an dieser Sache jetzt der Knackpunkt ist. Und ich glaube, das ist auch was, wie du schon sagst, was sie noch nachschrauben könnten.
Immerhin darf man die Skillpunkte komplett neu setzen. Also wenn einem sowas dann auffällt, so, ah, da hätte ich jetzt früher drauf skillen müssen, kannst du an dem Schrein auch quasi resetten und dann deine Skillpunkte komplett neu verteilen. Also das ist immerhin drin, das geht. Manchmal, bei manchen Spielen ist das ja dann mit Strafe besetzt, das kannst du hier einfach so machen. Also wenn du mal völlig festhängen kann, kann man da immer noch umskillen. Ich habe zum Beispiel ewig nicht kapiert, wie ich den zweiten Fokuspunkt bekomme. Also durch jeden Treffer, den du landest, baut sich so eine Fokusleiste auf und dann kannst du eben eine stärkere Spezialattacke machen in diesen drei verschiedenen Stances. Und da hatte ich halt immer nur einen so einen Fokuspunkt. Und dann habe ich gesehen, wann kriege ich denn endlich diesen zweiten Fokuspunkt? Und dann habe ich gesehen, ah, okay, ich muss auf der ersten Ebene quasi überall mindestens einen Punkt verteilt haben und dann kommt erst die zweite Stufe. Solche Sachen realisiert man dann halt irgendwie nach ein paar Stunden. Und dann kann man aber hingehen und sagen, hier, ich möchte meine Skillpunkte nochmal neu verteilen.
Ja, das finde ich auch sehr komfortabel, dass sie das so easy machen, weil ja, ist genau wie du sagst, man stellt dann später was fest und dann ist man so, oh, okay, jetzt muss ich nochmal alles umschiffen, damit es funktioniert. Aber da, das haben sie dankenswerterweise mitbedacht.
Sehr, sehr cool. Also ich bin hin und weg. Ich war ein bisschen skeptisch, ob das wirklich so funktioniert, weil es gibt ja sehr viele, viele Versuche, irgendwie an so diese From-Software und die From-Software-Erfolge anzuknüpfen. Und ich finde, wir haben auch viele eher mittelmäßige Souls-Spiele in letzter Zeit gespielt. Einige, die sehr fest an dieser Formel dran gehangen sind. Einige, die versucht haben, ein bisschen was zu lockern. Haben wir ja inzwischen in alle Genres irgendwie schwappen sehen, diese Souls-Formel. Und diese Mischung von Wukong ist, muss ich sagen, eigentlich genau meins. Es ist halt knackig, es ist schwer, aber nicht zu schwer. Es hat eine tolle Abwechslung. Mir gefällt es, ehrlich gesagt, hier ganz toll, weil es einfach so toll aussieht und einfach ein cooler Boss nach dem anderen ist. Und ohne es aber zu bestrafend zu machen. Also ich liebe, liebe, liebe es an diesem Spiel, dass ich einfach so oft sterben kann, wie ich will. Ja, dass ich dafür nicht bestraft werde, weil ich bin einfach ein ungeduldiger Spielertyp. Und die ganz klassische Souls-Formel ist einfach nichts für mich. Ich habe nicht die Geduld, vor dem Boss nochmal zu grinden, um meine Punkte zu sichern. Und ich verliere dann halt ständig irgendwie solche Punkte. Das finde ich richtig angenehm hier, dass ich mich einfach auf die Action und auf die Gegner konzentrieren kann. Und auch die Wege zu den Bossen meistens dann auch nicht ewig lang sind. Also das hasse ich auch bei Souls, wenn ich dann nochmal durch 8 Standard-Mobs durch muss, um dann wieder beim Gegner anzufangen. Sondern in der Regel kannst du hier einfach von dem letzten Speicherpunkt innerhalb von 30 Sekunden wieder zum Boss gelangen.
Ja, also so geht's mir auch. Ich finde, es ist einfach wahnsinnig, wahnsinnig stylisch. Es ist wahnsinnig cool. Und dann, es macht halt auch wirklich sehr viel Spaß, eben weil man halt nicht das Gefühl hat, oh, ich muss jetzt irgendwie die ganze Zeit aufpassen. Ich muss jetzt irgendwie meine Seelen hier zusammenhorten und wenn, also es ist auch weniger frustrierend, dadurch die Bosse nicht zu schaffen und dadurch, dass die Schwierigkeit auch ein bisschen schwankt, Schwierigkeit halt auch ein bisschen schwankt. Das ist halt so, ja, an dem Boss hänge ich jetzt vielleicht ein bisschen, aber ich habe dann auch wieder einen Boss, wo ich mich halt fühle, als wäre ich halt die Beste, weil ich die halt so schnell besiege. Und ich glaube, das ist halt auch ein Stück weit gewollt, dass man da zwischendurch immer wieder diese Erfolgserlebnisse hat und sich nicht permanent bestraft fühlt.
Ja. Und trotzdem gibt es immer noch genug zu entdecken. Ja, kleine Secrets down hier zu entdecken, auch wenn es nicht die große Story-Offenbarung ist, aber es gibt genügend an dieser Welt, die interessant ist, da auch mal nach links und rechts zu gucken und nicht einfach zum nächsten Boss zu rennen. Haben sie schön hingekriegt. Bin sehr gespannt auf die nächsten Gebiete. Mir ist es tatsächlich fast ein bisschen zu groß, dieses Spiel. Also ich will mich jetzt nicht beschweren, so, aber irgendwie dann doch. Ich weiß halt gar nicht, wie viel Prozent der Menschheit werden diese hinteren Level überhaupt sehen. Bei so einem riesen Umfang, also wir haben jetzt auf so einem Rad, da sind so freischaltbare Fähigkeiten, die nach dem ersten Kapitel kamen. Da gab es einen, beim zweiten Kapitel gab es einen. Das heißt, wir sind locker 7 von diesen riesigen Gebieten, ohne die ganzen Secrets und die anderen Sachen noch zu entdecken. Also das ist ja, keine Ahnung, ist ja ein 100-Stunden-Spiel. Und das ist dann doch ein bisschen ungewöhnlich, finde ich, für so einen Action-Kracher.
Ja, hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Also ich bin da reingegangen mit der Erwartung, dass das so 20, 30 Stunden werden. Ja. Da war ich so, oh, so viel habe ich jetzt fast für die ersten beiden Gebiete gebraucht. Okay.
Irre. Und nach diesen 20 Stunden war, ich habe gerade erst kurz vor dem Podcast erst dieses eine Item freigeschaltet, wo ich nach 20 Stunden immer noch nicht wusste, wo kriegt man das denn überhaupt? Also ein Ausrüstungsslot war einfach noch gar nicht besetzt. So, ja. Und nach 20 Stunden, so, hier kommt jetzt mal dieses Feature, was du noch nicht wusstest, was es ist. Das ist dann schon ungewöhnlich. Aber gut. Ist auf jeden Fall viel drin fürs Geld. Wie gesagt, wartet die Konsolenversion vielleicht nochmal ab. Werden wir auf jeden Fall auch uns nochmal anschauen. Also Digital Foundry sitzt schon mit glühenden Playstations da, um einen Technikvergleich zu machen, natürlich auch zwischen PC und Konsole. Ich bin sehr gespannt, ob sie es hinkriegen, technisch diese Unreal Engine 5 Pracht, die es da tatsächlich abzufeiern, zu sehen gibt. Ob sie das auf die Konsolen kriegen, bin ich noch ein bisschen skeptisch. Also es wird, glaube ich, deutlich schlechter aussehen als auf dem PC, weil, der ist schon arg ins Schwitzen gekommen. Abwarten.
Ja. Das befürchte ich auch, aber hoffen wir mal das Beste.
Gut, dann danke ich dir für diese Steppvisite hier in das Reich, wie nennt man China? Das Reich der untergehende Sonne war Japan, ne?
Der aufgehenden Sonne,
okay.
Fernosten.
Danke, dass du mit mir nach Fernost gereist bist, um die Sage von Black Myth Wukong einzuschätzen, hier jetzt kurz vor Release. Und wie gesagt, wir unterhalten uns dann, vielleicht wir beide, mal gucken, vielleicht auch mit Fritz mal wieder, der war auch schon lange nicht mehr da, zur fertigen Version. Natürlich
auch. Ja, das ist sicher auch viel zu sagen.
Ja, auf jeden Fall, habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Und dann lesen wir natürlich jetzt alle erstmal deinen Ersteindruck auf GameStar.de. Die Wertung wird danach gereicht, hast du gesagt?
Genau, sobald wie möglich. Also sobald ich halt bewerten kann und mehr gesehen habe.
Wenn dein Laptop nicht geschmolzen ist,
genau.
Dann vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal.
Ich danke dir. Tschüss.